Hallo und willkommen zurück zu Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und Escort-Callboy. Und in meiner Freizeit, beziehungsweise mittlerweile auch tatsächlich auch als berufliches Angebot, spiele ich sehr gerne mit Seilen. Heute geht's, ihr habt es im Titel der Episode gelesen, heute geht's um Shibari. Es geht um Bondage, es geht um das Seil, es geht um Seilkunst und so einen kleinen, ganz kleinen Exkurs in die Geschichte von Shibari, in so ein bisschen so Nervenkunde, soweit ich es noch auf die Reihe kriege, und andere Kleinigkeiten, die man so wissen soll. Aber ich möchte heute mit euch ein bisschen eintauchen in meine Reise mit dem Seil, was ich so alles festgestellt habe, gelernt habe, die Effekte, die ich beobachtet habe und die mir auch erzählt wurden und wie sich das auch deckt mit dem, was allgemein hin weltweit über Shibari erzählt wird. Nun, wenn ich euch jetzt quasi ganz plump in den Raum werfe, heute geht's um Bondage, dann werden vermutlich die meisten von euch, sage ich mal 80% der Menschen da draußen, werden sich denken, aha, da lernt man, wie man die Frau ans Bett fesselt oder den Mann ans Bett fesselt. Und das ist so nicht falsch. Also jemand, der Bondage beherrscht, der Shibari beherrscht, wird euch ohne weiteres auch ans Bett fesseln können. Allerdings hat dieses ans Bett fesseln so gar nichts mit Shibari zu tun. Es ist eine Form, eine ganz, 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 ganz kleine, ganz leichte Form des Shibari, wenn man jemanden wirklich effektiv ans Bett fesselt. Jetzt, wenn ich dir einfach nur ein paar Schlingen um die Hand mache und dann einen Knoten an den Bettpfosten, ist das im wirklich großzügig entferntesten Sinne etwas, das mit Shibari zu tun hat. Wenn ich allerdings Handschellen an den Bettpfosten befestige oder Ketten mit einem Karabinerhaken, dann ist das nicht Shibari, dann ist das einfach nur eine Befestigung, eine Suspension. Dieses Wort wird heute noch öfter fallen, drum gleich für euch alle. Suspension bedeutet, jemanden zu fixieren. Einen Körper, ein Objekt, eine Person so zu fixieren, dass diese aus dieser Fixierung sich nicht mehr lösen kann. Und mit diesem Stichwort möchte ich gleich mal zurückreisen in, ich will jetzt nicht Zeitperioden nennen, aber wir sind im feudalen Japan. Wir sind bei den Samurai, bei Katsumoto, dem Samurai. Und im feudalen Japan begann die, so heißt es, überliefert, das ist jetzt nicht mal so belegt, aber es heißt, dass es damit angefangen hat, die Wurzel von Shibari. Und zwar mit, ich habe hier auf einem anderen Bildschirm jetzt mir ein paar Worte rausgesucht, die ich unbedingt richtig aussprechen versuche. Hojo-Jutsu, so heißt das, nannte sich die Technik, mit der einst die Samurai ihre Gefangenen fesselten. Mit der die Samurai ihre Gefangenen fesselten und quasi dafür sorgten, dass diese ihnen nicht mehr entkommen können. Und aus Hojo-Jutsu, hoppala, jetzt habe ich die falsche Seite aufgemacht, ich brauche diese Seite hier, aus dem Hojo-Jutsu entwickelte sich dann früher oder später Kinbaku. Und da gibt es Kinbaku und Shibari. Was ist jetzt was, wenn ich euch sage, heute geht es um Shibari und dann sage ich jetzt, es entwickelte sich eigentlich Kinbaku. Nun, Kinbaku gilt als die hohe Kunst des Seils. Im Kinbaku geht es um sehr strikte Formen, sehr strikte Knotenkonstrukte und regelrechte Kunstwerke aus Seil. Kinbaku ist somit die traditionell hohe Kunst des Seils, die in Japan sich aus dem Hojo-Jutsu entwickelt hat, als eine Form der Erotik und auch eine Form der Ästhetik. Im Kimbaku wurde quasi, also ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, ich lese das jetzt nirgendwo runter, sondern ich versuche euch das sinngemäß zu erklären. Im Kimbaku wurde der Körper einer Person auf möglichst ästhetisch sinnliche Weise in Seil nicht nur gewickelt, sondern eben auch fixiert in einer Suspension, um einfach sinnliche und schöne Gebilde darzustellen. Und Shibari, das, was wir alle, also der Begriff, den wir alle benutzen, bedeutet im Prinzip alles, was mit Seil zu tun hat. Shibari ist somit das, was sich aus Kimbaku entwickelt hat. Wenn man jetzt, warte, ich muss es hier jetzt wieder runterlesen. Kimbaku bedeutet im Übersetzten, Moment, wie war das? Kimbakubi. Kimbakubi bedeutet wortwörtlich übersetzt die Schönheit der engen Schnürung. Die Schönheit der engen Schnürung ist Kimbakubi. Und Shibari bedeutet einfach nur zusammenzubinden. Und schon da hört man den Unterschied im Wort. Während das eine tatsächlich als Schönheit und als Kunstform bereits im Wort benannt wird, ist das andere einfach nur binden. Darum habe ich auch gesagt, dass ans Bett fesseln ist im entferntesten Sinne Shibari, denn man hat gebunden. Und während meiner ersten Recherchen zu Shibari, als damals Verena auf mich zukam und meinte, hey Schatz, ich würde gerne mit dir so einen Shibari-Kurs machen, hat sie bei mir ja offene Türen eingetreten. Ich war selber schon immer neugierig, habe das noch nie gemacht und dachte mir, hey, das wäre generell was für mich, einfach für mein Leben zur Bereicherung, dass das mal in mein berufliches Portfolio rutschen könnte, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich fing halt an zu recherchieren, was kommt denn so raus bei Shibari? Und wenn man online sucht nach Shibari Arbeit, nach Shibari Musterbeispiel, dann sieht man eine sehr bunte Mischung aus Kimbaku und Shibari. Und ich kann behaupten, dass man den Unterschied nur sehr schwer erkennt. Wo ist Kimbaku und wo ist Shibari? Wenn man jetzt nicht zwingend irgendwie ein Lehrer selbst ist, wird man das nur sehr schwer erkennen, denke ich, weil ich glaube auch, dass die Grenzen fließend sind. Denn wenn man jetzt eine Person in einen Shibari wickelt, in eine wirklich enge Suspension, die eng genug sitzt und stabil genug sitzt, um diese Person zum Beispiel aufzuhängen, dann könnte das sehr, also fällt es schon mal fix unter Shibari, denn es ist Knotenwerk mit Seil. Aber ob es auch Kimbaku ist, ist eine andere Frage. Das ist dann die Frage der Ästhetik, der Präzision, der Seilführung. Und an dieser Stelle wäre es jetzt vernünftig, einen wirklichen Lehrmeister zu fragen, wie man das erkennt. Ich selbst spreche jetzt quasi aus der Schüler- und Anwenderseite. Und so saßen dann irgendwann Verena und ich endlich in unserem ersten Shibari-Kurs und ich erwartete diese unglaublich gigantischen Konstrukte und ich war mir sicher, mir raucht jetzt gleich der Kopf, weil Seil hier, Seil da, rauf, runter, links, rechts, über die Schulter, einmal um den Bauch und zweimal um den Kopf und dreimal um den Zeh und 15 Knoten in einer Richtung. Aber nein, das war's nicht. Nein. Ganz im Gegenteil, was passierte war zunächst eine Sicherheitseinweisung und die war unglaublich wichtig. Mir war klar, dass beim Shibari viel schiefgehen kann. Mir war das klar, denn das war der Hauptgrund, wieso ich es bis jetzt nie gemacht habe. Weil ich wusste, halt, stopp, beim Shibari kannst du so viel falsch machen und da entstehen wirklich bleibende Schäden, wenn du was falsch machst. Und diese Sicherheitsanweisung fing halt an, damit uns zu erklären, die verschiedenen Seiltypen für Bondage und Shibari arbeiten, beziehungsweise auch natürlich dann für Kimbaku nutzt man in erster Linie Hanf- oder Jute-Seil, also sehr natürliches Seil, das auch ein bisschen kratzig ist, wo jetzt manche von euch sagen werden, ja, aber warum, das kratzt dann doch so auf der nackten Haut? Erstens seid ihr nicht zwingend nackt beim Shibari. Das ist kein Muss, im Gegenteil. Und zweitens, gerade dieses Kratzige wissen sehr viele Bunnies zu schätzen. Jetzt habe ich gerade wieder einen Begriff reingeschmissen, den ich erklären muss. Die Person, die ins Seil gewickelt wird, nennt man im Fachjargon Bunny. Das Rope Bunny, das Seil Bunny. Das ist einfach so ein Begriff. Da kann ich euch jetzt auch nicht erklären, warum das so ist. Und die Person, die knotet, nicht knetet, wobei vielleicht beides. Die Person, die knotet, die nennt man Rigger. Also ich bin ein Rigger und Verena, die sich gleich über das Wort wieder aufregen wird, ist dann das Bunny. Das Rope Bunny. In dieser Sicherheitseinführung wurde uns nicht erklärt, quasi, was ist Jute, was ist Hanfseil und warum nimmt man diese. Ich hatte auch eine spezielle Frage, wo ich sagte, hey, was tut man eigentlich, wenn eine Frau jetzt sehr viel squirtet, wenn das Seil nass wird? Und das war eine sehr wichtige Frage, denn da sagte mir dann unser Lehrer, lieber Stefan, falls du diese Folge hier hören solltest, vielen lieben Dank für alles, sagte mir, ja, dann solltest du auf keinen Fall Jute oder Hanf benutzen, denn wenn Jute oder Hanfseile im Shibari, also im gebundenen Werk nass werden, dann ziehen die sich noch mehr zusammen. Und Knoten werden so eng, dass du sie nie wieder rausbringst, dann bleibt dir nichts anderes, als dein Bunny frei zu schneiden. Wo wir dann beim nächsten Sicherheitspunkt waren, jeder Rigger sollte beim Arbeiten immer eine Sicherheitsschere dabei haben. Eine Sicherheitsschere, mit der man risikofrei entlang der Haut schneiden kann und auch jemanden aus dem Seil sofort befreien. Und diese Schere muss griffbereit in der Nähe liegen. Nicht, weil so viel passiert. Anscheinend kommen diese Scheren unfassbar selten zum Einsatz, weil Rigger im Regelfall sehr vorsichtig und behutsam sind mit dem, was sie tun. Aber wenn mal was ist, dann sollte die Schere in der Nähe sein. Weswegen ich bei der Arbeit eben Baumwollseile benutze. Er riet mir zu Baumwollseilen, weil diese, wenn sie klitschenass sind, sich nicht so zusammenziehen und sich trotzdem noch easy öffnen lassen. Das heißt, man muss dann das Bunny nicht freischneiden. Und Baumwollseile sind im Gegensatz zu Jute und Hanf geschmeidig weich. Die sind wirklich, wirklich flauschig. Ich habe sie schon das ein oder andere Mal testen dürfen und sie wurden immer als sehr, sehr schön und angenehm empfunden. Aber zum schönen und angenehmen Teil kommen wir noch. So, wie ging es weiter mit den Sicherheitsinstruktionen? Nun wurden wir informiert, was es für Seiltypen gibt, worauf man achten muss, was man bereit liegen haben muss. Und jetzt könnten wir doch loslegen, oder? Nein, noch immer nicht. Was folgt, ist ein sehr wichtiges Gespräch mit dem Bunny, der Person, die gefesselt werden will. Hast du genug gegessen? Hast du genug getrunken? Fühlst du dich gesund? Fühlst du dich fit? Wie geht's deinem Kreislauf? Bist du aktuell krank? Nimmst du irgendwelche Medikamente? Was wie ein Arztgespräch klingt, ist deswegen wichtig, weil während dem Shibari durchaus ein gewisser Druck aufgebaut werden kann, eine gewisse Enge und natürlich auch ein Gefühl des Eingesperrtseins. Und da ist es wichtig, dass die Person, die gefesselt wird, bei vollem Bewusstsein, bei klarem Verstand und bester Gesundheit ist. Und vor allem die Person weiß das Einzige, ob er oder sie, weil Bunnies sind geschlechtsneutral, ob diese Person irgendwo ein Wehwehchen hat, nenne ich es jetzt mal ganz salopp. Ob irgendwo etwas ist, das furchtbar wehtut, keine Ahnung, eine frisch geprellte Rippe, vielleicht sollte ich dann nicht einen Brustkorb einwickeln. Ein gestauchtes, keine Ahnung, Schlüsselbein, vielleicht sollte ich dann da mit dem Seil nicht drüber fahren. Also solche Dinge sind unglaublich wichtig, vorab abzusprechen und mit dem Bunny ist abzuklären, wie die Person, die gefesselt wird, also wie das Bunny selbst nochmal während dem Shibari sicher gehen kann, dass noch immer alles okay ist. Denn wir kamen dann zum nächsten Sicherheitspunkt. Ich weiß, das klingt jetzt gerade alles wie so viel Theorie, aber es ist unglaublich wichtige Theorie, ohne die man nicht loslegen sollte, nämlich Nerven, Knotenpunkte, Nervenbahnen, die man versehentlich mit dem Seil abklemmen könnte, die zu bleibenden Schäden führen können. Und diese Nervenbahnen wurden uns auch ganz detailliert gezeigt mit Fotografiken und erklärt, was dann passiert. Und das Bunny hat also die Möglichkeit, das vorzeitig zu erkennen, indem quasi das Bunny merkt, hey, kribbelt's gerade in meinen Fingern. Werden die gerade taub? Kribbelt es vielleicht in meinen Füßen, in meinen Zehen? Werden die gerade taub? Habe ich das Gefühl, dass ich meine Finger nicht mehr so leicht bewegen kann? Da werden ein paar Punkte durchgesprochen, wie zum Beispiel der Druck auf die eigenen Fingerspitzen, das Drüberstreichen über die eigenen Finger und so. Wie das Bunny im Verlauf selber kontrollieren kann, ist noch immer alles okay. Und der Rigger muss quasi wissen, okay, wenn die jetzt sagt, keine Ahnung, mein Daumen, der ist taub, muss der Rigger wissen, okay, Daumen bedeutet Ulnarisnerv. Keine Ahnung, ich weiß jetzt exakt nicht mal, ob ich da richtig, ich glaube nicht. Ich glaube, der Ulnaris ist falsch. Ich glaube, Radialis ist für den Daumen nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin gerade nicht komplett dabei, aber der Rigger sollte dann wissen, okay, wenn es der Daumen ist, das ist diese Nervenpartie. Ich muss also schauen, da und da und da, wie liegt an diesen Stellen das Seil und wie kann ich es schnell genug lockern mit Medianusnerv. Medianusnerv war der Daumen. Medianus. Medianusnerv ist Daumen, quasi, dann muss der Medianusnerv liegt unterhalb eurer, also nicht die Achsel selbst, sondern Armseite in eurer Achsel, wenn ihr da quasi so eine Handbreit nach unten geht, ja, an der Innenseite eures Oberarms. Da ist der Medianusnerv. Und wenn ihr jetzt quasi mit dem Seil da eine Schnürung drüber habt und euer Bunny sagt, hey, mein Daumen wird gerade taub, dann müsste der Rigger wissen, okay, da oben am Oberarm, Innenseite, da bin ich an der falschen Stelle, sofort wieder zurück, lösen und das Seil woanders drüber fahren lassen. Denn diese Kommunikation ist zur Sicherheit des jeweiligen Bunnies, damit hier nichts schief geht. Das kann nämlich zu so Dingen führen wie, ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Notizen rausgeholt, wie zum Beispiel der sogenannten Krallenhand, wenn man den Ulnarisnerv abklemmt. Der Ulnarisnerv, den findet ihr an eurem Ellenbogen. Quasi wenn ihr den Arm ausstreckt, dann an der Ellenbogeninnenseite, da wo dieser, wir nennen es gern dieser narische Nerv, sagen wir in Österreich, wenn man da drauf kommt. Das ist der Ulnarisnerv. Wenn man den zu lang oder zu fest abbindet, dann kann es passieren, dass die Finger der Faust sich nicht mehr ausstrecken lassen. Das sieht dann so aus wie so eine Krallenhand. Der nächste ist dann der Radialisnerv. Der ist am Oberarm Außenseite gegenüber von dem vorhin benannten Medianusnerv, quasi Oberarm Außenseite. Und der würde dazu führen, dass ihr eure Hand nicht mehr wirklich ausstrecken könnt. Also die ganze Hand. Das nennt sich dann Fallhand. Dann gibt es den Medianusnerv, der einfach, das war der mit dem Daumen und Zeigefinger sehr eng verbunden ist. Und der Brachialplexus ist dann der nächstwichtigste. Das wäre dann der in der Achsel selbst. Also sprich, durch die Achsel selbst zieht man kein enges Seil. Das tut man nicht, weil das ist eine Mordsgefahrenquelle. Und das ist noch lange nicht alles. Ich hatte mir die Seite aufgerufen, von der ich meine ganzen Kunstwerke gerne mir suche und die kopiere mehr oder mehr, also die Techniken dieser Seite kopiere, um dann meine eigenen Kreationen zu schaffen. Und die haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Nervenbahnen verzeichnet auf einem Modell. Allerdings ist das ein Farbcode. Und ein paar dieser Farben sind für mich als farbenblinder Mensch schwer zu erkennen, beziehungsweise schwer zuzuordnen, weil die kleinen Punkte egal. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen farbenblind, ein bisschen sehr farbenblind und kann das jetzt nicht genau zuordnen, aber es gibt am ganzen Körper, auch in der Leiste, unten an den Beinen, an der Innenseite der Oberschenkel und auch unten am Fuß gibt es Nervenbahnen, die bedacht werden müssen, wenn man Shibari bindet und eben entsprechend Dinge, die man mit dem Bunny vorab bespricht, wie das Bunny quasi kommunizieren kann, hey, hier wird's gerade taub oder hier fängt's zu kribbeln an. Ja. Und ich war so endlos dankbar für diese Einführung in alles und für diese Details, die er uns da mitgegeben hat, weil das war, wovor ich Angst hatte. Das war, wovor ich Angst hatte, einen dieser Fehler zu begehen, einen dieser Nerven abzuklemmen und ja, in erster Linie quasi Verena Schaden zuzufügen, weil die war die erste Person, mit der ich Shibari probieren wollte. Und was, wenn Was, wenn es dann mit jemand von euch passiert? Mit einer Kundin? Oder einem Kunden? Wie gesagt, Shibari ist geschlechtsneutral. So war dann endlich die viele, viele Theorie und diese Sicherheitseinweisungen und alles wieder und wieder wiederholt. Und dann ging es endlich ans Seil. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, ich habe jetzt so tolle Seile von Bavarian Bondage bestellt. Ich liebe die Dinger allein deswegen, weil unser erstes Set Seile war lila und das zweite ist schwarz. Aber es ging dann quasi los mit, wie setze ich eine Handschelle? Damit ging es los. So was ganz Simples. Es begann damit, wie fixiere ich einfach nur ein Handgelenk? Wie fixiere ich zwei Handgelenke? Wie fixiere ich zwei Handgelenke miteinander, zwischeneinander, übereinander, kreuz und quer? Am Anfang war es also sehr technisch. Und auch die ersten Konstrukte, die wir gewickelt haben, waren hauptsächlich an den Armen und an den Handgelenken. Die einfachsten Sachen. Aber Hauptsache wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie setzt man einen Ankerpunkt? Wie sorgt man dafür, dass das Seil nicht wieder verrutscht? Wie kann ich, wenn ich ein Seil über eine Stelle drüber gezogen habe und ich komme quer von der anderen Seite, wie kann ich dafür sorgen, dass mir das nicht im Verlauf des ganzen Konstrukts, welches ich versuche zu erstellen, dass mir das nicht wieder verrutscht? Also Shibari ist auch sehr viel knotenleer. Und Knoten gibt es gar nicht so viele. Ich meine, ja, es gibt einige Zierknoten, einige viele Zierknoten gibt es. Aber wenn es rein um das geht, ich will einen Knoten machen, der an Ort und Stelle bleibt, der sich da nicht wegbewegt, das sind gar nicht so viele. Und die sind auch teilweise gar nicht mal so kompliziert. Aber man muss sie kennen, weil sonst verrutscht einem ständig das Seil. Und an dieser Stelle ist auch das Hanf, Jute und auch das Baumwollseil von großem Vorteil, denn diese Seile halten quasi an sich selbst eine gute Reibung. Und wenn das Seil mit sich selbst eine gute Reibung hat, dann rutscht es auch nicht so viel weg. Jetzt lernten wir also in der ersten Stunde mehr, also in der ersten Stunde, im ersten Nachmittag, Abend, also es ging ja fast den ganzen Tag, dieser Kurs, lernten wir Basics, Handschellen, Armschellen und Knoten. Und auch ganz wichtig, was mache ich mit dem Rest Seil? Denn so ein Seil hat 8 Meter. Standardseillänge ist 8 Meter. Und wenn du dann nur so eine kleine Handschelle machst oder auch nur zwei Arme einbindest, ja, das sind 8 Meter weit zu viel. Du hast dann einen mega Schwanz hinten dran, mit dem du nichts anzufangen hast. Ja, wir haben auch gelernt, wie man das Rest Seil verwertet, so dass es trotzdem noch schön und elegant aussieht. Und da war's. Da war das erste Mal, wo ich mir dachte, oh, das macht mir Spaß. Als es dann darum ging, wie verwerte ich den Rest Seil, so dass es trotzdem ein schönes Bild ergibt. Ich habe es zu dem Zeitpunkt selbst noch gar nicht gemerkt, aber dieser eine Punkt hatte mich gleich bei der ersten Unterrichtseinheit. Also wie gesagt, Unterrichtseinheit heißt hier, wann ging es los? Ich glaube 13 oder 14 Uhr ging es los und irgendwann um 18, 19 Uhr waren wir fertig. Also dieser eine Punkt, der sollte mich später noch verfolgen. Jetzt haben wir einen zweiten Kurs besucht und mehr hat es nicht gebraucht. Also ich habe zwei solche Halbtageskurse besucht und ich war weg. Im zweiten Kurs lernten wir dann etwas Komplexeres. Shit, wenn mir jetzt noch einfallen würde, wie das hieß. Shinju? Shinju? Ich glaube, Shinju hieß dieses Konstrukt. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich versuche das jetzt nebenbei zu googeln, während ich euch erzähle, was wir gemacht haben. Es war eine Art kleiner Brustharnisch. Ein Brustharnisch, der aber als Basiskonstrukt dient für extrem viele Dinge. Und zwar von der Basic Suspension, wenn ich sage, ich mache eine Person komplett bewegungsunfähig, bis hin zur Suspension oder auch zu den Konstrukten, wo man eine Person dann aufhängen kann, irgendwo an der Decke, an einem Haken. Aber auch wenn man diese Kunstwerke schaffen will, die ich dann gemacht habe oder zu Hause jetzt gerade mache. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr ja immer wieder, wenn ich etwas online stelle. Und diesen Brustharnisch haben wir an diesem Tag ungelogen, ich glaube, 7 oder 8 Mal wiederholt. Nicht nur, weil wir ihn Step by Step gelernt haben, also wir haben wirklich immer wieder quasi zuerst die Hände fixiert und dann die Schultern, dann den Brustkorb und dann quasi nochmal den Rest. Also wir haben jeden einzelnen Schritt dieses Konstrukts haben wir wieder und wieder und wieder wiederholt. Als wir dann das Gesamtkonstrukt fertig hatten, ließ uns der Lehrer nochmal, also quasi, er sagte immer quasi, entfernt das komplette Seil, alles weg, fangt nochmal von vorne an und macht es jetzt ohne meine Anleitung. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Das ging wieder und immer derselbe Brustharnisch. Und er sagte uns, das hat einen Grund, warum wir das jetzt machen. Und dabei blieb es. Ich wollte anfangs nicht ganz verstehen, was der Grund ist, und ich dachte, okay, wenn ich es jetzt noch 10-mal mache, was verändert sich? Nun, es ging um, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, es ging um den schönsten Teil von Shibari. Und jetzt tauchen wir in etwas ein, wo ich jetzt nur mein Erlebnis wiedergeben kann. Verena ist zwar im Chat, aber die bringt gerade den Kleinen ins Bett. Ich weiß nicht, wie viel sie von sich mitteilen kann. Aber als wir dann zum letzten offiziellen Mal ohne seine Anleitung ich glaube, es war der Shinju oder es war der TK, Moment, ich hatte gerade noch ausgesprochen das Wort. Der TK ist der, schlag mich tot, ich hatte ihn gerade noch am Schirm. Takate Kote, also einer dieser beiden, ich glaube aber, dass der TK war, der Takate Kote, Brustharnisch. Als ich den dann zum x-ten Mal wiederholte, legte er zu diesem Mal, er sagte, okay, jetzt machen wir das nochmal zu Musik. Und wie ihr wisst, ich liebe Musik und ich bin ein sehr musikalischer Mensch, was meine Leidenschaft angeht. Je besser die Musik im Hintergrund, umso mehr kann ich mich treiben lassen in meiner Leidenschaft. Und er legte, als ob er es gerochen hätte, als ob er es gerochen hätte, kam unter anderem Wikinger-Musik, aber auch wirklich an so dieser japanische altertümliche Flair. Also da war nicht kein moderner Schnickschnack, keine moderne Musik. Und ich liebe traditionelle Musik. Das mag ich total gern, um meinen Kopf abzuschalten. Und er legt so eine Traditionsmusik, so eine japanische Traditionsmusik gemixt mit nordischer Tradition, also die Musik, zu der ich normalerweise meine Kundinnen massiere, legt so eine gemischte Playlist auf und mein Hirn war weg. Mein Verstand war weg. Ich war sofort in so einem meditativen Flow und habe zum x-ten Mal diesen Takate Kote gewickelt auf Verena drauf. Und ich versank in dem ganzen Ding und merkte, wie ich bei diesem Mal viel näher an Verenas Körper dran war. Ich hielt weniger Abstand. Im Gegenteil, ich war so dicht dran, dass ich meine Frau riechen konnte, dass ich mich an sie schmiegen konnte. Und trotzdem führte ich diese mehreren Metern. Für einen TK, also für einen Takate Kote, brauchten wir 4 Seile, glaube ich, oder waren es 3 Seile? Das heißt mindestens 24 Meter Seil, wenn nicht sogar 32. Und die führte ich ganz dicht entlang ihres Körpers und zwischen uns beiden entlang ihrer Haut. Und ich war weg. Ich war komplett weg. Und jeder noch so kleine Zentimeter dieses Seils, der durch meine Finger glitt, während ich das Seil führte. Und ich führte es mit einer solchen Präzision immer entlang der Linien, wo ich sein wollte, Seil an Seil, mit einer Ordnung, so seltsam das auch klingen mag, diese lineare Ordnung, dass wirklich die Seile aneinander liegen, dass da nichts überkreuzt,
sich nichts irgendwo überschneidet oder falsch dreht. Selbst wenn ich einen Knoten gemacht habe, habe ich immer gesehen, zugesehen, dass das obere Seil auch oben bleibt, das untere Seil unten. Ich versank in dieser Bewegung und in dem Seil, in Verenas Körper und band diesen Brustharnisch wieder zur Musik. Und das war für mich wie Meditation. Das war wie Meditation. Das ist, als hättest du mir das Hirn abgeschalten und ich war wieder in einem ganz neuen Modus. Einem Modus, den ich selbst an mir nicht kannte. Denn es ist das erste Mal, dass ich so meditativ mit Seilen arbeite. Ich kenne meine Meditation, wenn ich bewusst meditiere. Ich kenne meinen meditativen Zustand beim Sex. Ich kenne sogar meinen meditativen Zustand beim PlayStation-Spielen. Da versinke ich auch in einer ganz anderen Welt. Aber das mit dem Seil kannte ich noch nicht und hatte ich in dem Moment auch so nicht erwartet. Und da war es geschehen um mich. Da war es um mich, was da geschehen. Ich wusste, ich genieße das viel mehr, als ich dachte. Verena schreibt im Chat, sie könnte kurz was dazu sagen. Würdest du dein Mikrofon einschalten?
Hi.
Hi.
Genau, es geht nämlich gerade noch ganz kurz, bevor
ich aber, die Galerie. Bedenke, wir sind noch beim Einwickeln. Zum Auswickeln komme ich
ja,
erst.
Ja, ich weiß. Genau. Ach so. Ja, aber beim Auswickeln werde ich nicht mehr reden können. Einwickeln. Man hat es gemerkt am Anfang, es war sehr mechanisch, gerade die ersten paar Wiederholungen. Ja. Es war sehr viel Nachdenken, eben vom Trigger, also von dir. Es war für mich dann am Anfang recht anstrengend, weil man steht halt da und lässt sich halt so einwickeln und ich muss halt dann nur ein bisschen so die Positionen finden, die halt häufigst angenehm sind. Die Festigkeit muss ich noch alles ein bisschen einspielen. Mal ist ein bisschen zu fest, mal ist ein bisschen zu locker. Und dann überlegt der Rigger wieder, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was mache ich jetzt denn gerade? Das war am Anfang, also da kommt man jetzt nicht so in einen Flow rein und da habe ich immer auch schwer da, dass ich da jetzt irgendwie abschalte und genieße, weil das war halt einfach, okay, stillhalten, bis dass wir so weit sind. Und man hat es aber gemerkt, mit jeder Wiederholung ist tatsächlich besser geworden, ist flüssiger geworden und ist dann auch für mich angenehmer und meditativer im weitesten Sinne geworden, was halt für mich dann wirklich, wirklich meditativ war und mich wirklich einmal in komplett in meine eigene Welt katapultiert hat, war das Auswickeln. Aber zu dem kommst du dann eh später nochmal. Ich schneide es nur kurz. Genau.
Perfekt. Ja. Danke, Schatz.
Gute Nacht.
Ja, gute Nacht. Ja. Und es war für mich insgesamt dieses Einwickeln, dann auch diese Präzision hatte mich am Haken. Diese Präzision, dieses, wie ordentlich kann ich das Seil führen, damit das aussieht wie mit dem Lineal gezogen quasi. So seltsam es auch klingen mag, je präziser ich wurde mit dem Seil, je genauer die Seilführung war, umso mehr genoss ich dieses Spiel. Obwohl ich sonst jemand bin, der gerne Dinge einfach frei vom Bauch weg macht und ohne zu viel Linienführung, nenne ich es jetzt mal. Aber hier beim Seil, ich weiß nicht, das hatte mich instant und auch in meiner späteren Recherche jedes Mal, wenn ich ein Gebilde sehe, das in Symmetrie gar nicht zu übertreffen wäre, da werde ich ganz kribbelig und will das nachmachen. Genauso Zierknoten, wenn die in schönen, fast schon stufenartigen Abständen nebeneinander sind. Wow, das hat mich. Das hat mich irgendwie. Und als wir fertig waren, hieß es dann zur Musik auswickeln. Und ich hatte es ja mehrmals schon ausgewickelt, mehrmals diesen Brustharnisch entfernt. Also war es ja auch wieder nur eine Wiederholung. Aber ich habe die Musik unterschätzt. Was heißt unterschätzt? Ich wusste gar nicht, was sie mit mir machen würde in dem Moment. Beim Auswickeln. Und ich denke, alle Menschen da draußen, die schon mal Shibari oder fuck, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, Kimbaku, Shibari oder Kimbaku erlebt haben, alle Menschen werden mir recht geben, wenn ich sage, das Auswickeln ist, wo der richtige Sex passiert. Shibari selbst wird nicht direkt für Sex verwendet. Wir haben zwar dann einen Bonuskurs besucht, Shibari for Dirty Sex. Der war wirklich dirty. Also da ging's nach meinem Geschmack zu. Da war ganz viel Stöhnen, ganz viel nackte Haut, ganz viel untergelegte Handtücher, sage ich jetzt mal. Aber beim Shibari selbst geht es nicht um Sex, also penetrativen Sex. Es geht auch nicht mal um sexuelle Erlebnisse. Um was es wirklich geht, dazu komme ich erst noch. Aber da ich da ja meine Frau eingewickelt hatte, die ich ja in jeder Lebenslage absolut scharf finde und am liebsten bespringen will, war das für mich schon von Anfang an sexy, denn ich konnte entlang ihres schönen Körpers das Seil führen, ich konnte sie überall berühren, ich konnte sie riechen, ich konnte mich an sie schmiegen. Für mich war das von Anfang an eine sexy Angelegenheit. Aber das Auswickeln war mein x-faches heißer als das Einwickeln. Während man beim Einwickeln trotzdem noch konzentriert bleiben muss. Also ich musste ja trotzdem den Harnisch perfekt setzen. Das heißt, die Handgelenke fixieren über die Schultern, einmal diagonal gegengleich, die Knoten setzen zwischen den Armen und den, also das ist ein Konstrukt, welches genau geführt werden muss. Es erfordert also Konzentration. Das Auswickeln erfordert nur einen einzigen Punkt zu beachten. Einen. Zieh nie zu schnell am Seil. Besonders nicht an Stellen, wo nackte Haut ist. Das ist das Einzige, das man beim Auswickeln beachten muss. Denn zieht man zu schnell am Seil, an einer Stelle, wo das Seil über nackte Haut fährt, naja, habt ihr schon mal mit einem nackten Knie über einen Teppichboden drüber gerieben mit ziemlich hoher Geschwindigkeit? Teppichbrand schon mal erlebt? Wenn nicht am nackten Knie, vielleicht am nackten Hintern? Habe ich beides schon erlebt. Gar nicht so geil. Kann ich nicht empfehlen. Teppichbrand. Aber wenn man diesen einen Punkt wirklich verinnerlicht, zieh nicht zu schnell. Was bleibt dann übrig? Gib dich der Musik hin. Als Rigger kennst du ganz genau die Seilführung. Du weißt mittlerweile in und aus, da du es 10-mal wiederholt hast, du weißt genau, wie die Seile geführt sind, du weißt genau, wie sie verlaufen. Du gehst sie jetzt gerade einfach nur rückwärts durch. Und dann kam auch noch genau so richtig meine Musik, dann kam immer mehr Mittelalter, also Wikingermusik. Und es wurde zu einem richtigen Tanz. Zu einem Tanz, wo ich mich um Verena herum bewegte, wo ich das Seil von ihrem Körper zog und jede Bewegung mit dem Seil war von meiner Seite auch aus so ein bewusstes Teasing. Mal zog ich ein bisschen fester, mal ein bisschen leichter, mal blieb ich einfach mitten im Zug stehen, nur um sie zu küssen. Mal zog ich das Seil rauf an ihre Kehle, wo gerade gar kein Seil ist, aber ich wollte sie quasi von hinten mit dem Seil einfach nur am Hals spüren lassen, dass ich da bin. Und dann ging es weiter mit dem Auswickeln. Und mit jedem einzelnen Step merkte ich auch, wie sie sich immer mehr in diese Bewegungen, weil ja auch sie wusste, wie das Seil verläuft, sich mitziehen ließ. Und es wurde zu einem ganz anderen Spiel als das Einwickeln selbst. Es wurde zu einem richtigen Genussmoment für uns beide. Also das Auswickeln aus dem Seil ist ein weit, weit sinnlicherer Moment als das Einwickeln. Wenn man sich in diesem Kontext auf dieser Ebene auch begegnet. Also wenn man sagt, wir fesseln oder ich fessel dich, und es ist im Sinn deiner sexuellen Sinnlichkeit. Du willst es als erotisches Erlebnis auch erleben. dann wird das Auswickeln für dich der erotische Höhepunkt werden. Nicht das Einwickeln. Ja, nicht mal das Eingewickeltsein. Außer wir machen irgendein Konstrukt, ein Gebilde, eine Schnürung aus dem Shibari for Dirty Sex und du bleibst in der Schnürung, während wir Sex haben. Das ist nochmal eine andere Ebene. Aber wenn es nur ums Shibari geht, was der Hauptgrund ist, weshalb Menschen sich in ein Shibari oder ein Kibaku begeben, was der Hauptgrund ist, wieso Bunny- und Rigger-Beziehungen entstehen, hat nichts mit Sex zu tun. Nichts mit penetrativem Sex, ja nicht mal was mit dem Gefühl, sexy zu sein. Die meisten Bunnies, die meisten Menschen, die von sich selbst sagen, sie sind Bunnies, werden von etwas berichten, das mir auch Verena gesagt hat. Im Seil komme ich runter. Wenn ich da so eingewickelt bin, wenn das Seil mich umschließt, wenn es eng an meinem Körper liegt und du mich so festgeknotet hast, dann fährt mein ganzes System runter. Ich fühle mich dann so wie in so einem Schutzkokon. Manche beschreiben es auch wie eine riesige Umarmung mit dem Seil. Das habe ich hier, glaube ich, schon mal in der BDSM-Folge gesagt. Aber Verena sagte ganz klar, sie konnte spüren, wie sie mit mehr und mehr Seil, wie ihr Verstand runterfuhr. Anspannung, Stress, all das wurde weniger und weniger und weniger, je mehr Seil es wurde. Ihre Gedanken, die sonst immer rasend, Verena ist eine Frau, die gern alles und noch viel mehr zerdenkt. Wer von euch da draußen sich jetzt angesprochen fühlt, hebt mal die Hand. Dachte ich mir, dass das so viele sind, das war klar. Wenn ihr Zerdenker seid, dann hört euer Verstand auf zu rasen, wenn ihr in einer sehr angenehmen Suspension seid oder auch in einem Kimbaku. Wenn ihr in Seil gehüllt seid, in einem sicheren Moment mit einem Rigger, dem ihr vertraut, oder einer Riggerin, ja, denen ihr vertraut. Wenn ihr wisst, eure Gesundheit ist in sicheren Händen, weil Kommunikation und Absprache. Wenn ihr wisst, das Kunstwerk, das an euch gerade entsteht, ist wirklich ein Kunstwerk, bleibt euch nichts anderes als zu spüren. Spürt dieses kratzige Jute-Seil oder das weiche Baumwollseil. Spürt, wo es verläuft. Spürt die Druckpunkte, spürt den Zug. Spürt, wie es euren ganzen Körper umschließt. Und dafür müsst ihr nicht mal nackt sein. Oh nein. Nein, nein. Das geht auch in sehr weichen, engen Klamotten. Ich glaube, die müssen gar nicht eng sein, aber wenn sie eng sind, ist es einfach leichter mit der Seilführung. Ich hatte ja mal mit der lieben Linda vor kurzem gesprochen, dass sie ja gerne Shootings machen würden mit euch. Also falls jemand da draußen Lust hat auf, und ich habe hier, glaube ich, schon mehrere Male Werbung für Lindas Arbeit gemacht und für ihre wirklich fabelhafte Körper- und Seelenfotografie, die sie macht. Ich selbst war ja eins ihrer Models, aber wir kamen auf die Idee, hey, lass uns das verbinden. Für Frauen wie auch Männer da draußen, die sagen, hey, ich möchte genau solche Empowered Pictures von Linda, aber ich möchte auch welche mit Seil. Würde sie mich kontaktieren und wir machen uns das aus, wo ich dabei bin. Und dann bekommt ihr nicht einfach nur Bilder, sondern auch Bilder im Seil. Und da werdet ihr, oder ihr könnt nackt sein, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt auch in einem Kimono sein, in einem wallenden Kleid. Oder auch in sehr enger Kleidung, wie so Sportleggings und ein enges Hemd, also ein enges Shirt. Ich würde allerdings von einem Bügel-BH stark abraten, wenn ihr mit Shibari arbeiten wollt. Ihr wollt nicht, dass euch der Bügel irgendwo reingedrückt wird. Aber Shibari an sich und auch Kimbaku lässt sich über der Kleidung anbringen. Ihr müsst dafür gar nicht nackt sein. Und es ist trotzdem ein sinnliches Erlebnis. Denn bei diesem zweiten Kursus, das war noch nicht Shibari for Dirty Sex, da waren alle noch schön bekleidet. Das heißt, auch Verena war bekleidet währenddessen. Und doch war es unglaublich sexy und sinnlich und intim und so stark. Und Ihr System fuhr runter, also Shibari erfordert von euch nicht nackt zu sein. Sollte dir also jemand begegnen, der sich als Rigger ausgibt und diese Person sagt euch, ja, du musst dafür nackt sein, könnt ihr euch auf diese Podcast-Folge berufen und sagen, muss ich nicht. Ich kann, ich darf, aber ich muss nicht. Linda ist übrigens auch im Chat, sie schreibt gerade, yes, Outdoor plus Seil. Ja, Outdoor wäre nochmal geiler. Ah, irgendwo draußen, auf einer Wiese, neben einem Baum, neben einem Fluss, mit den Seilen, wäre geil. Oder eben auch in einem schönen Boudoir, in einem schönen Schlafzimmer. Vielleicht sinnlich, boah, weißt du was, in so richtig prunkvollen, altertümlichen Räumlichkeiten und da an so ein gotisches Bett an die Pfosten gebunden. Das wäre auch geil. Ja, also da wär einiges möglich. Aber ich schweife ab. Die Essenz des Seils, die Essenz des Shibari-Erlebnisses für das Bunny ist in den meisten Fällen eher dieses Herunterfahren des Systems. Die Rigger hingegen, da gibt es solche und solche. Da gibt es eben die Suspension-Rigger, die euch so immobilisieren können, die euch so in ein Seil hüllen können, dass ihr nicht mal mehr einen kleinen Finger rühren könnt und trotzdem sicher seid. Und dann gibt es, ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Stil ist, aber ich habe es mal gegoogelt und da kam der Begriff auf des Wearables. Und Wearable ist das, was ich gern mache. Und übersetzt tragbar, das ist Seil, welches so gebunden ist an euren Körper, dass ihr es wie Kleidung tragen könnt. Und ich versinke gerade so in diesem Gefühl, solche Dinge zu erstellen. Ich meine, solltet ihr mir nicht auf Instagram folgen, schaut mal einfach auf meinen Kanal vorbei. Da gibt's bei den Highlights einen eigenen Punkt Shibari. Da seht ihr unter anderem ein paar Sachen, die ich mit Verena gemacht habe, aber auch einiges, was ich hier an meiner Schaufensterpuppe der lieben Brünnhilde schon geübt habe. Und da erstelle ich am liebsten Konstrukte, die Frau dann auch tragen kann. Ob sie es wie ein Cocktailkleid auf einer Party trägt oder beim Sex anlässt oder ob sie es bei eben einem Fotoshooting trägt. Ich konstruiere so gern Sachen und binde und webe und flechte Sachen, wo die Frau sich dann immer noch darin bewegen kann. Dass sie es wirklich stolz tragen kann und sich selbst im Spiegel bewundern und ansehen kann, damit sie sieht, wie schön ihr Körper noch durch das Seil noch schöner geworden ist. Oder wie sich das einfach ergänzt, wie das Seil ihren Körper umschmiegt, aber das Seil ohne ihren Körper einfach auch nur Seil wäre. Und ich liebe es, solche Sachen zu konstruieren in Symmetrie, teilweise auch in Asymmetrie, aber an die muss ich mich selbst ein bisschen herantasten und gewöhnen. Aber die Sachen, die ich hier mache, mittlerweile auch eben zweifärbig, in meiner Arbeitstasche sogar vierfärbig, da habe ich vier verschiedene Farben in der Tasche. Es macht mir einfach solchen Spaß. Und da ich eben in so einem meditativen Prozess versinke, ist es für mich auch pure Entspannung. Also ich mache das unglaublich gern und lerne auch stetig neue Techniken dazu. Ich habe jetzt gerade, als ich in Balingen war, in Stuttgarter Tour, habe ich ja mit Carina ein bisschen an den Seilen geübt und habe eine neue Korsett-Technik erlernt, des Chain-Stitch Corset, wo man mit einer bestimmten Flechttechnik das Seil ineinander flechtet, ohne zu viele Knoten machen zu müssen. War auch mega. Also ich lerne dauernd dazu, um schönere Gebilde konstruieren zu können, um eure Körper so in Seil zu hüllen, wie sie es auch verdienen, wie dies, um ein Kunstwerk zu erstellen, das euch würdig ist und das euch gefällt, worin ihr euch selber seht und sagt, boah, fuck, bin ich sexy. Ich meine, ich bin immer sexy, aber gerade bin ich sexy in Seil. Und das genieße ich gerade. Also meine Reise des Seils ist, glaube ich, am ehesten Kimbaku, weil ich liebe die Präzision, ich liebe die Ordnung im Seil und ich konstruiere so gerne diese Kleider und Corsagen und Ganzkörperharnisse, Brustharnisse, auch Nackenkorsagen jetzt. Ich konstruiere diese Dinge so gern in Ordnung. Und wenn ihr mal in Kontakt seid mit irgendjemand, die ich schon mal in Seil gehüllt habe, fragt die mal, wie lang ich rumzupfe, bis das Seil genau so sitzt, wie ich's will. Und wenn da irgendwo ein Kreuz drin ist, was ich nicht haben will, dann wickle ich auch alles nochmal aus, um das Seil richtig zu legen. Also ich gehe in dieser Präzision des Seils viel mehr auf, als wie in bloßer Suspension. Ich kann theoretisch eine Person so fesseln, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Es sind dieselben Techniken, ich muss nur anders wickeln. Ich muss nur gewisse Körperteile aneinander wickeln. Aber das gibt mir persönlich weit weniger Genuss, als etwas zu erstellen, indem sich die Partnerin auch selbst bewegen kann oder indem ich sie bewegen kann und wir dann auch darin theoretisch Sex haben könnten. Also der Workshop Shibari for Dirty Sex, der war Hammer. Da waren Fixierungen für so für Hitachi-Massagestäbe waren dabei. Fixierungen für verschiedene Stellungen und auch dieses Spiel mit dem Seil und dem nackten Körper quasi. Wie kann ich einen nackten Körper mit dem Seil so richtig scharf machen? Ja, das gab mir persönlich weit mehr, als jetzt Verena so zu fesseln, dass sie sich gar nicht mehr bewegen kann. So ehrlich will ich sein. Und drum verliere ich mich gerade so ein bisschen. Also was ich verliere, ich gebe mich sehr bewusst auf meinem Weg, auf meiner Reise mit dem Seil, sehr bewusst der kunstvollen, tragbaren Schiene hin. Und ja, damals, als ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, Tantra und BDSM, hatte ich euch nur ganz oberflächlich kurz erzählt, was ich von Shibari weiß. Und selbst heute weiß ich verhältnismäßig wenig über die verschiedenen Dinge, weil es auch Sachen gibt, die ich noch gar nicht gemacht habe, wie zum Beispiel eben Suspension und jemanden aufhängen, habe ich noch nicht gemacht. Werde ich sicher auch nochmal einen Kurs machen. Aber anhand der Kurse, die ich gemacht habe und anhand der Seite, die ich da online habe, die mir die einzelnen Techniken Step-by-Step zeigt für solche Kunstwerke, ich glaube, mein Zuhause gefunden zu haben, denn je mehr ich von diesen Sachen mache, umso mehr macht es mir Spaß. Und jetzt, wo ich eben mit verschiedenen Farben auch zu Hause arbeiten kann, nicht nur beruflich, ich genieße das total. Und ich verstehe Menschen, die Shibari machen. Und ich verstehe umso mehr die Menschen, die sagen, Shibari hat für mich nichts mit Sex zu tun oder mit sexuellem Austausch. Es ist ein Energieaustausch. Es ist ein Energieaustausch zweier Menschen, die sich in ein Gefüge begeben der Sicherheit, des Konsens, der Kunst, und es ist Kunst. Und wenn das Ganze dann noch mit Musik begleitet ist, ist es für mich wie ein gemeinsamer meditativer Prozess, wo beide abschalten können auf ganz, ganz eigene Ebene, jeder für sich. Und sich da diese Momentbeziehung begeben. Diese Momentbeziehung zwischen Rigger, Seil und Bunny. Und da herrscht eine Kommunikation zwischen all dreien. Der Rigger, der das Seil führt, wie eine Verlängerung des eigenen Arms, der eigenen Fingerspitzen. Das Seil, welches sich wie ein Partner oder auch wie ein Freund ganz eng um das Bunny wickelt. Und das Bunny, welches sich ihren Schutzraum im Seil findet, abschaltet, sich hingibt. Ich habe die Schönheit dieser Kunst entdeckt. Ich habe die Schönheit von Shibari für mich entdeckt. Und ich glaube, für Verena sprechen zu können, die ja gerade unseren Kleinen ins Bett bringt, Sie genießt das auch weit mehr, als sie erwartet hätte. Sie hat das damals aus persönlicher Neugier vorgeschlagen. Aber wie schön das werden würde und wie gut es tut, sich in ein Shibari zu begeben. Ich glaube, das hat auch sie nicht erwartet. Wir haben eine Chatnachricht. In einem Interview hat ein alter Shibari-Meister mal gesagt, das Seil ist eine verlängerte Umarmung und gehalten sein. Ja, ich glaube, das trifft's einfach perfekt. Kein Wunder, dass das ein Shibari-Meister sagt. Es ist perfekt. Genau das ist es. Eine verlängerte Umarmung und gehalten sein. Ja. Das war das heutige Thema. Ich hoffe, das Thema an sich hat euch sehr gefallen. Ich selbst, ich wirklich, es fühlt sich einfach so gut an. Und auch heute mal viel genauer und bewusster über Shibari reden zu können als damals. Ich glaube, wenn ich 2 Minuten drüber geredet habe, dann war es, glaube ich, viel in der damaligen Folge. Ich habe keine Ahnung, aber das war echt nicht viel, was ich damals gesagt habe. Aber heute, heute sehe ich Shibari mit ganz anderen Augen. Und mittlerweile habe ich in meiner Arbeitstasche 80 Meter Seil. Würde das auch gern nochmal um 40 Meter erweitern. Das heißt, wären dann 120 Meter Seil in der Arbeitstasche und zu Hause für mich und Verena habe ich auch nochmal 120 Meter Seil. Also an Seil mangelt es definitiv nicht. So, wir kommen zum Hörerfeedback. Ihr habt vielleicht die letzte Folge gehört mit der mangelnden Chatdisziplin, über die wir uns heute schon unterhalten haben, hier im Podcast-Clan. nee, ihr habt die letzte Folge gehört und ich hatte euch auf Instagram angekündigt und sogar der Untertitel der Folge lautet, ihr werdet diese Folge hassen. Und ich habe wirklich, wirklich gerechnet damit, dass ich für die letzte Folge einen Shitstorm ernten werde. Ich habe mich darauf eingestellt, okay, ich will dieses Thema raushauen, ich stehe zu meinen Gedanken, zu meiner Meinung und ich stehe zu alledem, was ich in dieser Folge verteidige und stelle mich der wütenden Masse. Denn mittlerweile sind es auf Instagram 1200 Leute und ich weiß nicht, wie viele den Podcast mittlerweile hören. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich rechnete mit ganz vielen wütenden Nachrichten, die mir sagen, wie kannst du nur Affären gutheißen und auch noch, dass die verheimlicht werden. Eine der wichtigsten Nachrichten ereilte mich von einer Frau auf Instagram, die normalerweise immer die erste ist, die mir widerspricht. Ich habe sie auch schon mal gefragt, wieso folgst du mir eigentlich, wenn du immer widersprichst? Und sie sagte, sie findet den Exchange gut. Sie mag es ja, mit Menschen sich auszutauschen, die anders denken als sie, die anders leben als sie, auch wenn sie das nie so leben würde. Aber sie sieht sich gerne meinen Inhalt an. Und just in dem Moment, wo die Podcast-Folge draußen war, oder quasi paar Minuten später, kam von ihr eine Nachricht und ich dachte mir, yes, jetzt kriege ich wieder eine geballte Ladung Zorn. Und dann kam von ihr Verständnis. Und sie sagte, sie versteht, warum ich sage, dass, warum ich für Verständnis aufrufe für Frauen, die sich eine Affäre suchen. Sie sagt zwar selbst, sie hat kein Verständnis für Männer, die sich eine Affäre suchen. Sie ist der Meinung, bevor ein Mann eine Affäre sucht, sollte er lieber daran arbeiten, seine eigene Frau wieder besser zu verführen. Dann bekommt er den Sex, der ihm fehlt. Und da bin ich ehrlich gesagt ihrer Meinung. Ja, denn ich habe es hier schon öfter gesagt, Frauen sind weit sexuellere Wesen als Männer und wenn es einem Mann an Sex mangelt, dann weil er seine eigene Frau nicht aufweckt, wie sie es verdient. Aber egal, anderes Thema. Und sie sagte, sogar sie sagte zu diesem Podcast-Thema, sie versteht es, dass ich sage, Frauen sollten Affären für sich behalten, wenn sie an einem Punkt in einer Beziehung sind, wo sie keinen anderen Ausweg sehen, sich ihre sexuelle Gesundheit anders zu holen. Sogar sie sagte das und ich war kurz mal sprachlos. Ich weiß nicht, ob sie diese Folge hören wird, aber ich war echt kurz mal sprachlos, als ich von ihr positives Feedback bekam. Allerdings sagte sie auch klipp und klar, Wenn aber dann die Affäre rauskommt, muss jeder, egal ob Mann oder Frau, auch mit den Konsequenzen leben und diese tragen. Und ich sagte, ja, das klar. Aber bis zu dem Punkt sagte sie, ja, sie versteht mich. Und dann kamen zwei E-Mails, also eine WhatsApp-Nachricht und eine Einreichung meines Kontaktformulars. Ich bezeichne jetzt mal beides als E-Mails, weil es E-Mail-Charakter haben. Und beide Damen habe ich gefragt, ob ich diese Paradebeispiele vorlesen darf. Es gab noch mehr. Ohne Shit, ich habe durchwegs positive Rückmeldungen bekommen. Teilweise waren es allerdings nur so Zweizeiler, Dreizeiler. Ich habe keine einzige Negativrückmeldung bekommen. Keine einzige. Alle Frauen, es waren immer Frauen, die mir geschrieben haben, alle Frauen, die mir geschrieben haben, haben bestätigt, was ich in dieser Folge gesagt habe. Aber diese zwei Beispiele habe ich gebeten, ob ich sie vorlesen darf, und ich habe die Erlaubnis bekommen. Lieber Sinan, ich stimme deiner Meinung so zu. Du hast mir im neuesten Podcast so aus der Seele gesprochen. Stellenweise hast du meine Lebenssituation beschrieben. Ohne Menschen wie dich hätten Frauen, wie ich es bin, keine Chance, sich kennenzulernen und Neues zu erfahren. Ich will nicht mehr auf der Stelle treten. Ich will mich entwickeln. Mein Partner ist dafür nur bedingt offen und glaubt an die gute Märchenwelt. Aber auf der anderen Seite unterstützt er mich in anderen Dingen und leistet seinen wichtigen Teil für die Familie. Wir führen ein gutes Leben. Auch deshalb kann ich mir deine Dienste leisten. Ich würde das nie aufgeben. Und wenn er ausbrechen würde, dann stehe ich drüber und freue mich, wenn er eine schöne, entspannte Zeit hat. Aber leider würde er dieses Thema nie zulassen. Und darf also auch nicht wissen, dass sie sich meine Dienste gönnt. Die zweite Dame. Jetzt muss ich kurz die E-Mail, da ist sie. Lieber Sinan, habe gerade die letzte Podcast-Folge zu Ende gehört und muss dir leider recht geben. Mein Mann steht heute, nach den 30 Jahren, die wir zusammen sind, in denen wir gemeinsam das Glück und das Leid geteilt haben, in denen wir zwei tolle Kinder in diese Welt gesetzt, unser Zuhause aufgebaut und uns trotz aller Schwierigkeiten doch gemeinsam entwickelt haben, in Klammer dachte ich zumindest, er steht vor mir und sagt, dass sein Seitensprung für ihn ein Trennungsgrund wäre. Wie soll Kommunikation da weitergehen? Und was bedeutet das für mich? Ich muss mich einschränken oder einen wichtigen Teil meiner selbst vor ihm verbergen und verheimlichen. Sollte ich in Schwierigkeiten kommen, wäre mein Mann der Letzte, den ich dann um Hilfe bitten könnte. Das macht mich gerade unfassbar sauer. Schlau genug zu sein und sich nicht erwischen zu lassen, erfordert eine Kaltblütigkeit, die ich nicht besitze, und hat auch nicht immer etwas damit zu tun, vorsichtig genug gewesen zu sein. Viel zu viele Variablen. Absolute Offenheit ist zwar wünschenswert, aber leider nicht immer möglich. Und ja, liebe Leute, das ist genau das Problem. Und das habe ich ja auch dann gegen Ende der Podcast-Folge gesagt. Viele Menschen, die mir hier folgen, leben glücklicherweise bereits in sehr offenen Beziehungen, wo man über solche Dinge sprechen kann. Ich bin in der gesegneten Lage, dass ich eine Frau gefunden habe, der ich all das anvertrauen kann und mit ihr teilen kann. Und die meisten meiner Podcast-Clan-Mitglieder sind auch in solch schönen Beziehungen oder erstreben solche Beziehungen. Aber ihr habt gar keine Vorstellung, wie viele Frauen da draußen in meinem Postfach landen, wieder und wieder und wieder. Mit emotional aufgeladenen Nachrichten, mit Sehnsüchten, mit dem Verlangen, sich selbst zu spüren, mit diesem Wunsch, diesen Raum für sich zu haben. Und es wird in der Nachricht, zerstören Sie Ihren eigenen Traum, müssen ihn zerstören, mit dem Satz, mein Partner würde das nie zulassen. Und ich habe erst heute von Linda witzigerweise einen Beitrag gesendet bekommen, der da sehr treffend ist. Ich musste ihn allerdings am Handy suchen, weil das ist nicht von meiner Seite, nicht von ihrer Seite, sondern von der Seite von, na, wie heißen die? Rein und Raus, der Podcast. Rein Raus Podcast. Moment. Linda, warst das du? Sicher, oder? Nein, oder? Verdammt. Ich find's gerade nicht. Ah doch, da oben. Falscher Chat. Ja, vom Rein Raus Podcast. Und zwar haben die, ich glaube, das ist auf deren Homepage, steht, fast wöchentlich erhalte ich Insta-Nachrichten von Menschen, die gerne einen Workshop von uns besuchen wollen. Wäre da nicht ihre Beziehungsperson, die dann die Beziehung auf jeden Fall beenden würde? Da denke ich mir, wow, dein Wunsch nach Selbstentwicklung ist durch das Selbst einer anderen Person limitiert, die wiederum von anderen Personen und deren Selbstnarrativ limitiert ist. Genau das. Unsere Partner schränken uns ja nicht ein, weil sie uns einschränken wollen, sondern weil uns, und dieses Thema hatte ich hier schon so oft, weil uns beigebracht wird, dass Beziehungen so zu funktionieren haben. Ist meins. Und was mir gehört, bestimme ich. Und was ich bestimme, hast du zu tun. Und wenn du dich nicht an diese Bedingungen hältst, da ist die Tür. Entweder gehst du oder ich. So funktionieren leider die meisten Beziehungen da draußen. Und darum ist oft dieses Gespräch nicht möglich. Hier kommt im Chat von Linda, Podcasts und fucking free Workshops machen die. Ja, ich kenne Rein Raus flüchtig. Ich war schon ein paar Mal auf deren Podcast. Ich kenne den Podcast. Also ja, ich wusste nur nicht, auf welchem Account du mir den Link geschickt hattest. Ich hatte jetzt gerade bei Linda Koprowski geguckt, aber es war beim Power Picture. Gut. Ja, das war die heutige Podcast-Folge. Wenn ihr auch etwas zu sagen habt, wenn ihr sagt, hey, ich hätte eine Feedback-E-Mail, die wäre wichtig und das würde ich gerne an die Welt rausgeben, schickt sie mir per E-Mail an viking.tantra@gmail.com, über mein Kontaktformular auf www.vikingtantra.com, schickt es mir auf Instagram, WhatsApp, Telegram, je nachdem, wo ihr mich erreichen wollt und könnt. Und ihr werdet von mir gerne auch anonym gesetzt. Ihr könnt mir sagen, bitte ändere meinen Namen, ändere Zahlen, Daten, Fakten, was auch immer. Oder ihr schreibt es gleich so, dass man euch nicht hundertprozentig daran erkennen kann. Geht natürlich auch. Ja, ich lese alles vor, wenn ihr sagt, bitte, Sinan, das hätte ich gerne noch als Ergänzung für die Leute da draußen. Weil ich rechne ehrlich gesagt noch immer mit einem Shitstorm. Auch wenn so viel positives Feedback kommt. Ich bin überrascht und ich bin auch begeistert, auch wenn es eine traurige Tatsache, auch wenn es sehr traurige Nachrichten ist, dass das notwendig ist, aber ich bin trotzdem glücklich, dass ihr mir recht gibt. Ist das verständlich? Kommt das rüber? Ich weiß nicht. Gut. Aber ja, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, gebt mir gerne 5 Sterne. Die Podcast-Folge von mir und der lieben Jess, die Jess Kugler und ich, die Stolpersteine. Da gibt's einen Spotify-Kommentar drunter. Da hat jemand extra kommentiert mit 5 Sternen nur für diese eine Folge. Finde ich geil. Danke für die 5 Sterne für diese Folge. Die habe ich auch sehr geil gefunden. Die ist auch eine Folge mit Mehrwert. Aber wenn ihr diesen Podcast bewerten könnt und wollt, tut das bitte in der App, wo ihr ihn hört. Ansonsten teilt meine Episoden, schickt sie an Freunde und Familien weiter, wer auch immer ihr meint, dass ein Denkanstoß brauchen könnte. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, wie immer, mit euch. Hoppala. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.